Benvenuti zu Calcio der Podcast mit David Casula, Max Schütz und Björn Hauer.
Buongiorno a tutti und benvenuti zu einer neuen Folge Calcio der Podcast mit mir Björn Hauer und meinen geschätzten Kollegen David Casula und Max Schütz. Burschen, wie geht's euch?
Servus, gut geht's. Und dir?
Buongiorno, buongiorno. Ja, freue mich, dass wir endlich mal wieder aufnehmen. Lang, lang ist her. Eure wunderschönen Gesichter schon wieder so lange nicht gesehen. Jetzt weiß ich, was mir die letzten Wochen
gefühlt hat. Ich stehe noch immer auf dem Kopf.
Max steht immer noch auf dem Kopf mit seinem System. Also ihr müsst wissen, wir nehmen parallel über eine Tonspur auf und sehen uns aber dann über Discord. Und Max ist seit Wochen, seit Folgen wirklich nur kopfüber. Aber ja.
Wenn einer der Zuhörer weiß, wie man das ändern kann bei Discord, kann er uns ja schreiben, weil meine normale Kamera auf dem Tablet kann ich drehen, wie ich will. Keine Ahnung, egal. Ebenfalls nach dem Scudetto stehen alle Interessi auf dem Kopf, also egal.
Das Alter und Technik, ne? Das ist nicht mehr so deins.
Ja, ja.
Ich wollte schon sagen.
Hallo, ich werde in ein paar Wochen 35.
Und deswegen steht schon Kopf, ne? Seit Wochen steht der Kopf. Ja, manche Dinge ändern sich nie, ne?
Hör mal auf.
Der Max steht Kopf und Inter gewinnt das Mailänder Derby. Also, so, gleich,
richtig.
Gleich mal am Anfang schön mit den Milan-Fans verscherzt. Buongiorno, guten Tag, grüß euch, servus.
Ich glaube, ihr habt euch gerade mit mehr als nur den Milan-Fans verscherzt.
Na gut, Jungs oder Max. Starten wir mit dem ersten Thema, natürlich mit nicht mehr ganz einem aktuellen Thema. Ein Thema, das eigentlich schon vor Wochen irgendwie absehbar war. Inter holt den Scudetto. Was natürlich dann mein Herz erwärmt hat, ist, dass sie das in einem Derby della Madonnina, in einem Stadtderby holen konnten. In einem, unter Anführungszeichen, sogar Auswärtsspiel. Das hat er dann noch ein bisschen einen anderen Charme dann irgendwie dem Ganzen beigefügt. Ein Hakan Çalhanoğlu, der viel geschimpft worden ist, den hat das auch, glaube ich, sehr, sehr gut geschmeckt, dass er quasi im Derby als Auswärtsteam den Scudetto holt. Wie habt ihr das erlebt, Max? Wie hast du das erlebt? Du hast mir im Nachhinein dann gleich einmal ein Foto geschickt im Inter-Trikot. Ich weiß nicht, David, hast du es überhaupt angeschaut? Hast du gesagt, das möchte ich nicht sehen. Also, wie habt ihr das erlebt?
Ich gebe Max das erste Wort. Ich glaube, der hatte den schöneren Abend. Von daher, fang gerne an.
Ich meine, was gibt's Geileres, als im Derby gegen den Stadtrivalen den Scudetto zu holen oder irgendeinen Titel? Also, ich meine, es gibt ja, wenn man es hochlegt, die Champions League ist am höchsten, dann kommt der Scudetto und dann kommt die Coppa und dann die Supercoppa. Gut. In der Supercoppa haben wir sie im Finale auch schon geschlagen, letzte Saison. Check. Jetzt haben wir sie hier im Scudetto-Titel, im direkten Duell, haben wir den Titel geholt. Ey, wie geil ist das? Also, ich möchte nicht in der Haut von den anderen stecken. Also, wie gesagt, und auch in jeglichen Titeln hat man sie ja jetzt in der Tasche überholt, außer die Champions League. Haben wir auch jeden Titel öfters geholt als die. Also, mega. Hammer. Also, geileren quasi Zufall gibt's ja einfach nicht, dass das sich genauso ausrechnet, dass du es genau in dem Spiel schaffst. Also ich habe ja echt gehofft, dass sie schon gegen Cagliari gewinnen, dann hätten unentschieden gereicht. Aber gut, nachdem, sind wir ehrlich, relativ wahrscheinlich war, dass wir das Spiel auch wieder gewinnen, weil ich kann mich nicht erinnern, ohne jetzt hochnäsig zu sein, wann wir das letzte Derby mal nicht gewonnen haben. Ist schon ein paar Samstage her, deswegen mega. Für mich eins der geilsten Spiele der Saison einfach. Also jetzt mit der Kombi gefühlt unschlagbar. Ob es das nochmal in der Clubgeschichte gibt, dass du es genau beim Derby schaffst, den Scudetto zu holen, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall irgendwas, was ich meinen Enkelkindern und Kindern, wenn die mal alt genug sind, auf jeden Fall noch erzählen werde. So, jetzt du, Björn.
Ganz kurz, die letzte Niederlage gegen Milan war in der Saison 22/23. Das war damals ein 3:2. Ich kann mich noch leider Gottes sehr, sehr gut erinnern. Ich habe damals, bin umgezogen und habe das Haus renoviert.
Ich weiß, ich auch.
Hab das Haus renoviert, habe den Laptop nebenbei laufen lassen, aber nicht, zum Glück schaue ich mir das nur im Laptop an. Aber ist auch schon wieder ein paar Tage her. Und
da war die Wand nicht das Einzige, was verputzt wurde an dem Abend.
Ja, das stimmt. Das stimmt. War dann auch natürlich die Meistersaison von Milan. Wie hab ich das Ganze erlebt? Ich war am Überlegen, ob ich mir das mit Interclub Austria gemeinsam in einer Bar in Wien anschaue. Es waren auch einige von uns in Mailand direkt unten, die haben Tickets bekommen in der Kurve. Aber ich habe da irgendwie die Tradition gewahrt und haben wir das Spiel mit meinem AC Milan-Kumpel angeschaut. Die letzten Treffen natürlich immer ein bisschen mit einem weinenden Auge mein Haus verlassen hat. Aber alles gut.
Hat er dann überhaupt noch Lust gehabt irgendwann?
Du, der resigniert aktuell sogar schon ein bisschen, muss man sagen.
Aber ich fand's fair, Björn, dass ihr dann scheinbar bei dir geguckt habt. Hättet ihr nämlich bei ihm geguckt, hätte er die Möglichkeit gehabt, dich irgendwann rauszuschmeißen. Ich glaube, dem bist du ja dann ganz gut schon mal zuvor gekommen, wenn du der Gastgeber bist.
Das natürlich auch. Aber wie gesagt, ich meine, die Vorzeichen waren auf Scudetto. Milan hätte maximal Inter noch ärgern können an den Tag. Und ja, selbst das ist ihnen nicht gelungen. Also es sind dann eindeutig bei Milan die Nerven durchgebrannt und nicht bei Inter. Das war dann doch ein bisschen eine hitzige Partie, dass sich ein Calabria da als Kapitän, dass er da Schellen verteilt, ist halt auch nicht ganz notwendig. Aber gut, da merkt man, welche Brisanz das Ganze hatte. Und ja, natürlich ist das dann in eine riesige, riesige Feier ausgeartet, die ich sage mal, fast wochenlang angehalten hat. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es gibt einen Dieb bei Inter Mailand und der Dieb heißt Marco Arnautovic. Und was hat dieser Dieb gestohlen? Richtig, die offizielle Interclub Austria-Fahne. Wie ist das Ganze passiert? Es war natürlich nicht bei diesem Spiel, sondern vor einer Woche beim Heimspiel waren einige Jungs unten von uns, und es ist ja üblich, dass sich die Spieler dann immer so ihre Nationalfahnen quasi umhängen, umbinden. Und eigentlich war der Gedankengang folgender, und zwar, dass man ihm die Österreich-Fahne, wo auch groß Interclub Austria draufsteht, auf den Bus hochwirft, er unterschreibt sie und retourniert sie dann wieder. Aufs Retournieren warten wir heute noch. Aber er ist schön mit unserer Fahne in der du, pass auf. Er ist schön in der Gazzetta dello Sport mit unserer Fahne zu sehen. Und wir haben ihn angeschrieben. Und wir haben sogar einen Bericht über die größte Tageszeitung Österreichs geschalten. Wir haben da sogar eine kleine Doppelseite unten gehabt. Das ist die Kronenzeitung. Also jeder Österreicher kennt die. Das ist so quasi das Pendant zu Bild.
Genau, die kann man auch hier zu lange geschrieben,
aber die Auflage ist relativ hoch. Und da war sogar eben ein Bericht drinnen, der getitelt hat, Inter-Tifosi wollen von Arnautovic ihre Fahne zurück oder so. Ich müsste jetzt noch mal genau nachschauen, wie das genau gepasst hat. Aber vielleicht ist ja der Marco ein treuer Zuhörer unseres Podcasts. Also Marco, auch wenn du sie versoffen hast,
boah, die das Fahne. Das wär's, dann kriegt ihr die Fahne und ein Trikot wieder.
Auch wenn du sie versoffen hast, die Fahne, davon gehen wir mal alle aus und du hast sie zu Recht versoffen. Dann lass da was einfallen. Lass irgendwie eine andere Fahne, eine Interfahne von den Jungs unterschreiben und kontaktieren sie via Instagram oder was weiß ich, oder über die Kronenzeitung. Aber irgendein Gute wäre schon recht nett und ansonsten alles gut. Kein böses Blut.
Ja, okay, das ist natürlich eine geile Anekdote.
Geile Story, Alter, ich breche ab, ehrlich. Ey.
Ja, das ist eine geile Anekdote, die kann man später noch erzählen.
Ich kann euch dann gerne den Zeitungsartikel kann ich euch gerne zukommen lassen. Vielleicht wollt ihr ihn ja auf der Instagram-Seite
ja, komplett, und wir wissen auf jeden Fall schon, wen wir drin taggen. Vielleicht spätestens sieht das ja dann nochmal
auf jeden Fall. Und das hat er blockiert, der Gute. Du kannst dir nicht verlinken.
Schade, okay, gut, dann hat sich
das haben erledigt. Wir auch schon probiert.
Ja, ich glaube, Arnautovic ist auch so ein Spieler einfach, der so polarisiert, der hat gar keinen Bock, irgendwo drin getaggt oder dauernd per DM angeschrieben zu werden. Also ich glaube, Der weiß schon ganz genau, warum er sich da deaktiviert hat bei Instagram. Ja.
Aber er ist ein absoluter Fanliebling. Er ist ein absoluter Fanliebling.
Ich wollte es gerade sagen.
Diskutiert jetzt quasi. Er hat ja noch ein Jahr Vertrag. Aller Voraussicht nach wird man ihn auch unter Anführungszeichen behalten wollen, weil er ist, auch wenn es am Platz aufgrund seiner Verletzungen vielleicht diese Saison ein bisschen durchschnittlich war, aber was du auf jeden Fall mitbekommen hast, ist einfach, was der in der Kabine macht und wie er quasi die ganze Truppe mit seiner doch vielleicht ein bisschen chaotischen, lustigen Kasperle-Art irgendwie motiviert und vor allem zusammenschweißt. Also das merkst du bei ihm extrem und ich glaube, dass sein Mehrwert auch ganz, ganz stark in der Kabine liegt und deswegen würde es mich riesig freuen, ihn kommende Saison auch im Inter-Trikot auflaufen zu sehen. Wenn er die Fahne retourniert.
Das ist also an die Bedingung geknüpft bei dir.
Ja.
Fair. Faires Statement. Mir bleibt ja irgendwie nichts anderes zu sagen als herzlichen Glückwunsch. An euch, an Inter für die Saison. Sah ja
Warte mal.
Max, lass die Hose zu. Ich hab's einmal gesagt, das muss reichen. Ich weiß jetzt schon.
Ach komm, ey.
Weißt du, Jungs, ich weiß auch jetzt schon, Max klippt es raus und das ist sein neuer Handy-Klingelton. Wie ich genau das sage. Das weiß ich. Wenn ich ihn nächstes Mal anrufe und wenn er neben mir ist, ich weiß doch ganz genau, was
das dann ist. Das ist der Klingelton, wenn du mich anrufst. Ich ändere das auf den Klingelton, wenn du mich anrufst. Auf jeden Fall.
Ja, das fürchte ich jetzt auch. Muss man ja tatsächlich sagen, bis Februar haben wir ja auch noch ganz gut mitgespielt. Und ab da, werden wir nachher auch nochmal drüber sprechen wahrscheinlich, kam einfach halt absolut gar nichts mehr. Und da danach auch nicht mehr viel kam, war jetzt ja auch nur noch die Frage der Zeit, wann ihr den Meistertitel dingfest macht, dass das jetzt natürlich auch aus Derby gefallen ist, ist natürlich für euch gleich nochmal doppelt und dreifach schön. Herzlichen Glückwunsch zu gleich vielen Meistertiteln wie AC Mailand auf dem Feld und einen zugeschusterten macht den zweiten Stern insgesamt für euch. Da habt ihr jetzt also allen Milanisti wieder was vorweg, könnt ihr auch wieder ein bisschen ärgern, aber ich glaube auch bei Milan ist das nur eine Frage der Zeit in den nächsten Jahren, bis die da auch nachrüsten. Als kleine Erinnerung, dass wir unseren dritten Stern bereits vor 12 Jahren gemacht haben und mittlerweile 3 haben, muss an der Stelle trotzdem erwähnt bleiben. Trotzdem herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall auch schön gefeiert. Klingt ja nach guten Abenden, die ihr da an Meisterschaftsspiel gegen Milan verbracht habt.
Und ist noch nicht vorbei. Es ist ja nächstes Wochenende. Ich meine, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Am Donnerstag, also am 8. Mai, startet der Ticketverkauf fürs letzte Heimmatch gegen Lazio. Was noch nicht feststeht, ist, wann das Spiel gespielt wird. Das heißt, Inter verkauft Tickets für ein Spiel, wo noch nicht fix ist, spielen die Samstag oder spielen die Sonntag. An jeden Mailänder wird das ziemlich egal sein. Der muss maximal das Mittagessen mit der Mama verschieben. Ein Österreicher oder ein Fernanreisender, der sollte mal ein Hotel buchen, der sollte sich vielleicht einen Flug buchen. Also das ist alles ein bisschen italienisch. Das
ob Ganze in der Nacht viel so geschlafen wird, ob du ein Hotel brauchst.
Ach, das ist auch in Spanien so. Also das ist überall der gleiche Zirkus, das kann ich dir sagen, ey.
Aber Fakt ist, ich werde mich am Donnerstag natürlich für Tickets bemühen und möchte beim letzten Heimmatch gegen Lazio unbedingt vor Ort sein. Das Ganze mündet ja dann auch in eine Party im Stadion. Da wird es dann noch Konzerte geben, wo angeblich auch ein Bocelli auftritt, ein Ligabue. Also da gibt es, sagen wir so, das Fest ist noch nicht vorbei. Und im Juni gibt es auch noch an 2 Wochenenden in einem Park ein Scudetto-Fest. Also Inter reibt da schon ordentlich AC Milan unter die Nase. Und wenn man da auch die Bilder gesehen hat vom
Dom. Ihr seid ja schon mal mit dem Bus durch die Stadt gefahren. Also eine Feier reicht ja wohl nicht bei euch.
Das war die offizielle. Das war dann die offizielle.
Aber das habe ich gefragt, warum denn die offizielle jetzt schon? Wenn man noch nicht mal den Pokal hat, den du dann wenigstens den Fans ja auch irgendwie auf dem Bus hättest präsentieren können. Also hätte es nicht mehr Sinn gemacht, das danach
zu machen? Weil da eben Ja, ich weiß nicht, wie das Ganze dann weitergeht, aber eben da jetzt gegen Lazio, das Ganze ist ja quasi dann eine Party im Stadion. Wie das Ganze dann ausschaut, weiß ich nicht. Das kann ich dann nicht genau sagen. Wie gesagt, es wird mit Live-Musik, es wird es werden da italienische Rockgrößen und eben angeblich auch ein Bocelli auftreten, der ja bekennender.
Italienische Rockgrößen und Ligabue.
Genau. Und ja, deswegen, die Party ist noch nicht vorbei und wenn alles gut geht, bin ich natürlich unten. Wann genau mein Flieger geht und welches Hotel ich nehme und wann ich wo schlafe, ist noch nicht ganz fix, aber ich bin auf jeden Fall dabei.
Unter der Curva Nord zur Not.
Wahrscheinlich. Also wenn's nötig ist, dann suche ich mir irgendwo in dieser Tropfsteinhöhle San Siro irgendwo eine halbwegs trockene Ecke und werde mich da hinlegen. Ja. Ja, meine Herren, der Max hat mir gerade ein Ergebnis in die Kamera gehalten, und zwar parallel war das Spiel Napoli-Udine noch nicht fertig gespielt und Udine hat es geschafft, das Ganze auf ein 1:1 noch zu drehen und ist jetzt noch immer am 18. Platz dadurch, aber der eine Punkt kann natürlich im Abstiegskampf ziemlich entscheidend sein. Und hat jetzt einen Punkt vor Sassuolo, damit sich erkämpfen können. Aber zuerst reden wir mal über die obere Tabellenhälfte, hätte ich gesagt. Reden wir über Juve, die sich derzeit doch eher schwer tun, Spiele zu gewinnen. Fußball spielen, der eigentlich eine Magengeschwür gleicht teilweise. Für mich eine ganz, also was mich als Fan einfach extrem erzürnen würde, war die Aktion, als Allegri im Turiner Derby den jungen Yildiz bei einem Stand von 1:1 zur Eckballfahne schickt. Und Yildiz hat sich zum Glück, weil er ja ein junger Fußballer ist und einfach einen Zug aufs Tor hat, dagegen entschieden, dass ja Allegri ziemlich, ziemlich auszuckt. Aber das war für mich irgendwie sinnbildlich, dass ich sage, ich glaube, Juve würde es gut tun, nächstes Jahr einen moderneren, einen neuen Trainer an der Seitenlinie stehen zu haben. Wie siehst du das, David?
Ja, also ich glaube, mittlerweile musst du mit kaum einem Juventino noch wirklich eine Diskussion darüber führen, ob Allegri nächste Saison auf der Bank sitzen sollte. Fans Meinung ist ja immer die eine, die Philosophie, die der Club verfolgt, ist immer die andere, aber ich glaube tatsächlich, man ist mittlerweile an einem Punkt angekommen, an dem das derselbe Gedanke sein muss, weil wir uns seit vielen, vielen Jahren, die Allegri jetzt wieder bei Juve ist, was man ja auch gerne mal schnell vergisst, dass er nicht erst seit einer Saison wieder da ist, sondern schon auch wieder in einer etwas längeren Zeit, diese Mannschaft nicht besser gemacht hat. Und das, obwohl man mit vielen jungen Spielern auch großes Potenzial in der Mannschaft hat. Und wenn diese Spieler es nicht schaffen, sich weiterzuentwickeln, und dafür ist der Trainer verantwortlich, dann stagniert eine Mannschaft, dann resignieren die Spieler. Du läufst Gefahr, gewisse Größen auch zu verlieren. Jetzt gerade in Bezug auf Allegri, bekommt man ja hier und da immer viel mit, dass ja die Beziehung zwischen Allegri und Chiesa an einem absoluten Tiefpunkt ist. Was bedeutet, geht man mit Allegri, entscheidet man sich für ihn, wird Chiesa den Verein verlassen? Kein Juve-Fan, der bei Verstand ist, glaube ich, zieht Allegri Chiesa vor. Wir wissen, was wir an Chiesa haben. Wir wissen einfach, dass der ist nicht auf dem Niveau, wie er vor seiner Verletzung war, das ist so. Aber Chiesa kommt auch nicht richtig in seiner Position zum Zug und das tun viele nicht. Du hast es gerade gesagt, ein Yildiz ist ein junger Stürmer, der geile Tore schießt, der weiß, wo es steht. Der kann nicht bei einem Stand von 1:1 im Derby an die Eckfahne geschickt werden. Und ein Vlahovic, der bei Fiorentina wirklich alles kurz und klein geschossen hat, der bekommt keine Bälle. Wir haben seit Jahren kein Mittelfeld. Das hatten wir in der ersten Allegri-Phase am Ende nicht mehr. In der zweiten sowieso nicht. Und das ist der Punkt. Allegris Fußball ist, also die Spielart und Weise, die ist einfach nicht mehr modern, die ist nicht aktuell. Und die hat früher funktioniert, weil er auch gewisse Spieler dafür hatte, weil Allegris Fußball ist eben Cortomuso, gewinnst du 1-0, knapp, reicht. Klar, wenn du hinten einen Buffon, einen Bonucci, einen Chiellini, einen Barzagli hast und ein Mittelfeld davor mit Pirlo und Marchisio, dann funktioniert das, dann schießt du ein Tor und das reicht. Und du spielst auch noch relativ ansehnlichen Fußball, aber diese Zeiten sind halt vorbei, Allegri hält an dem System fest und Italien hat sich weiterentwickelt, Europa hat sich weiterentwickelt und man ist da einfach nicht mehr konkurrenzfähig und von daher hoffen wir alle darauf, dass im Sommer ein junger oder jüngerer, motivierter Trainer kommt, der eine komplett andere Spielphilosophie mit sich bringt, eine moderne, die in Richtung Milan geht, die in Richtung Inter geht, die einfach Zug zum Tor ausstrahlt, die nach dem ersten oder zweiten Tor nicht aufhören. Und das hat man bei euch die Saison ja auch viel gesehen, dass da einfach so viele Spiele waren, in denen ihr 3, 4, 5 Tore gemacht habt. Und das sind die Spiele, die zeigen, dass diese Mannschaft Bock hat, jung ist, hungrig. Und ich glaube, Juves Spieler sind jung und hungrig zum Großteil. Das muss sich auch viel im Kader tun. Aber wir haben die Spieler. Und die brauchen einen Trainer, der sie aber auch dabei unterstützt. Und das ist mit Allegri einfach nicht der Fall. Und wenn du zuletzt 4 Unentschieden in Folge hast, einen sehr komfortablen Vorsprung eigentlich komplett hergegeben hast, mit Inter Milan gerutscht bist, jetzt noch überhaupt gucken musst, dass du innerhalb der nächsten 3 Wochen einen Champions-League-Platz bis zum Ende der Saison fertig machst, der vor ein paar Wochen für jeden klar war, dass Juve mindestens das erreicht. Und wenn man seit Februar nur 2-mal gewonnen hat, und ich glaube, entweder 2-mal das Serie A oder 1-mal noch dazu Coppa Italia, dann ist das einfach zu wenig für Juventus Turin. Und wir sehen es bei Bologna beispielsweise mit dem Thiago Motta, wir sehen es bei der Roma mit der Rossi. Wenn man den Trainern, die jung sind, einfach noch ein bisschen Zeit, bisschen Vertrauen gibt, dann kann das was werden. Und Juve ist seit Jahren in einem Umbruch, aber mit alten, festgefahrenen Ideen. Und so entsteht kein Umbruch. Und ich glaube, jeder Juve-Fan ist fein damit, wenn wir nächstes Jahr keinen Titel holen, aber einen ordentlichen Umbruch hinkriegen, um in der Folgesaison wieder richtig anzugreifen. Champions League ist ein wichtiger Schritt, dass wir das dieses Jahr hoffentlich noch fertig machen. Aber ja, es geht so nicht weiter.
Also seien wir nicht böse, oh ja. Oh ja, also um die Champions League, glaube ich, braucht es sich keine Sorgen machen.
Wir hatten mal, glaube ich, 12, 15 Punkte.
Italien hat ja fix jetzt den 5. Platz.
Es sind jetzt 6 Punkte und es sind noch 9 Punkte zu gehen. Also.
Ja, aber da muss auch einmal die Roma alle Punkte machen. Also
mathematisch. Björn, also es muss mathematisch stimmen, dann stimme ich dir bei allem zu, was du möchtest. Vorher tätige ich keine Aussagen.
Alles gut. Max, wie siehst du das Ganze?
Wobei ich Juve den direkten Vergleich gegen die Roma gewonnen hat. Also sind es quasi 7, aber gut, ich meine, nichts ist unmöglich, aber da würde ich auch jetzt Björn zustimmen. Also da müsste jetzt schon mit dem Teufel zugehen,
dass sie das verspielen. Seit Februar 2 Siege, ne? Wir sind jetzt im Mai. Also.
Naja. Aber dafür holt sie viele Punkte, aber halt keine 3 Punkte, weil ich meine, 12 Unentschieden ist auch eine Leistung.
Ja, wenn man Udine also heißt, dann ist es auch stabil, eine richtig gute Leistung. Aber wir heißen nicht Udine, wir sind eine andere Bianconeri. Und da sind die Erwartungshaltungen einfach ein bisschen größer. Und dementsprechend, ja. Ich bin mal gespannt. Also es sieht ja auch so ein bisschen aus, dass sich im Kader ein bisschen rotieren wird. Ein Mattia Perin wird Juve ja augenscheinlich verlassen. Hab mich sowieso immer gefragt, weil wenn man ehrlich ist, Perin ist zu gut für einen zweiten Torhüter. Also das war ja wirklich ein Torwart, wo du gesagt hast, wenn Chesney nicht spielt, ist mit Perin ja absolut kein wirkliches Downgrade da. Das ist natürlich ein Riesenluxus, den du dir auch, glaube ich, nur erlauben kannst, wenn du eben Juventus Turin heißt. Aber ich wünsche Perin auch, dass er irgendwo mehr Spielzeit bekommt. Und es sieht ja auch so aus, als ob wir einen ganz vernünftigen Mann nachkriegen. Ja, also von daher mache ich mir, was das angeht, ein bisschen weniger Sorgen. Aber es gibt Positionen, gerade im Mittelfeld, da muss auf jeden Fall nochmal nachgebessert werden.
Was ich mir halt bei Juve auch gedacht habe, ist, sie haben zwar, also Allegri hat zwar in der Saison einige junge Spieler rangeführt, die sich auch gut entwickelt haben, aber dieses Aber, haben wir auch schon oft genug diskutiert, es war ja nicht aus freien Stücken, sondern gezwungen aufgrund der Verletzungen und weil XY-Spieler gesperrt oder verletzt halt war. Und nicht, weil er sagt, es ist seine Philosophie. Weil ich meine, du kannst ja keine Spieler aufs Feld schicken, bloß weil du sagst, du hast keinen Bock, junge Spieler zu schicken, sondern dann denkst du dir halt, gut, die müssen halt jetzt und dann ist das halt so. Aber ich glaube halt auch, dass, ja, dass sich da wahrscheinlich nichts einfach tun wird, irgendwie im positiven Sinne
noch. Nein, komplett.
Weil wenn alle fit sind.
Komplett. Deswegen. Also du siehst es ja gerade bei Allegri in zwei Punkten. Also der erste Punkt ist, wie du sagst, dass ein Alexandro ausgefallen ist, ein Rugani mal ausgefallen ist, ein De Chilio ausgefallen ist. Das sind so seine Lieblinge. Sobald die wieder konnten, haben sie auch direkt wieder gespielt. Völlig egal, was die Jungen, die danach gesetzt wurden, für Leistung gebracht haben. Und das zeigt ja, dass er nicht wirklich an die Qualität der Jungen glaubt, sondern seine Leute hat, die er spielen lassen will. Und wenn sie es können, dann werden sie auch immer den Vorzug bekommen. Und das ist schon mal der komplett falsche Ansatz. Bei denen sieht es ja auch mit den Verträgen so aus, außer bei Rugani, dass auch sie Juve verlassen werden, dann wahrscheinlich auch mit Allegri, was ja auch irgendwie passen würde. Aber ich fand, der entscheidendste Punkt ist, dass Allegri ja selber auch gegenüber der Presse und den Medien sagt, nach dem Motto, was wollt ihr denn? Ich bringe Juve in die Champions League, ich verliere meine Spiele nicht und ich lasse doch junge Spieler spielen. So. Und da für sich überall sein Häkchen ranmacht und sagt, ja, ich mache doch all das, was wahrscheinlich die Vorgaben vom Verein sind vor der Saison. Der Verein wird gesagt haben, integriere mehr die Jugend, mach einen Champions-League-Platz sicher und fahr mehr Punkte ein, bestenfalls als letzte Saison. Und er sagt, wieso, habe ich doch alles so gemacht, ist doch alles gut, ist doch eine fantastische Saison. Und das ist der Punkt. Das ist unser Anspruch mittlerweile, zu sagen, das ist eine fantastische Saison, wenn man seit 3 Monaten nicht mehr als 2 Siege eingefahren hat. Das
merkt man. Pass auf, jetzt, ihr gewinnt jetzt den Cup. Der gewinnt jetzt den Cup und dann steht er da und trommelt sich mit beiden Fäusten auf die Brust und sagt, das ist eine kleine Glanze.
Ja, vermutlich wird er das sagen. Und das Problem ist, ich wünsche mir, dass wir die Coppa Italia gewinnen. Es wäre auch endlich mal wieder ein Titel für uns. Aber auch da geht es gegen Atalanta, die in der Serie A auf Champions League Kurs sind, die im Halbfinale der Europa League sind. Wenn die Folge rauskommt, müsste es so sein, dass ein paar Tage später dann auch das Rückspiel ist, dann wissen wir ja auch alle wieder mehr. Wir spielen gegen einen Gegner, der uns auch locker mit 3-0 im Finale nach Hause schicken kann. Und für Allegri ändert das nichts. Ich glaube, der weiß schon, dass er geschickt wird. Ob er jetzt das mit einem Pokal noch beendet oder nicht, ich glaube schon, dass er das gerne macht. Das ist ein besseres Ende. Aber für den ändert sich nichts, ob er den Cup holt oder nicht. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, für uns Juve-Fans, wenn wir den Cup nicht holen, die Enttäuschung wird da sein, aber sie wird nicht so groß sein wie vor 5-6 Jahren, wenn wir im Pokalfinale verloren hätten. Weil wir erwarten gar nicht unbedingt, dass wir Atalanta da wegfegen, weil wir wissen auch, dass Atalanta mindestens auf dem Niveau ist wie wir. Und dass das ein ausgeglichenes Finale ist. Und wenn das schon soweit ist, weil Atalanta spielt keine überragende Saison, wir spielen eine unterdurchschnittliche Saison, dann muss man sich eben fragen, ob das der Weg ist. Und man muss, ganz letzter Punkt noch, gerade hier in Deutschland haben wir es ja sehr häufig, es läuft schlecht oder es läuft hinter den Erwartungen, Beispiel FC Bayern, und dann ist ganz schnell mal der Trainer geschickt. Das ist in Italien bei den großen Clubs seltener der Fall, bei Juve sowieso. Auch ein Allegri ist eigentlich seit einem halben, dreiviertel Jahr für alle, der wird nächstes Jahr nicht auf der Bank sitzen, aber Juve schickt ihn nicht, auch wenn die Ergebnisse von Woche zu Woche schlecht sind. Sie lassen ihn zu Ende machen, machen klar einen Cut und beginnen dann ein neues Kapitel. Bin ich fein mit? Das ist eine okay Politik, wenn man sagt, man lässt ihn die Saison zu Ende machen. Aber dann muss im Sommer auch wirklich endlich mal der Umbruch stattfinden, den man seit 3 Jahren verschleppt, weil man sich für einen alten Weg mit Allegri entschieden hat.
Ihr habt ein Riesenglück, und zwar, dass die Tormaschine Scamacca im Cup gesperrt ist. Der Junge ist ja wieder richtig, richtig in Fahrt. Also macht mir derzeit richtig Spaß, den zu sehen. Ist auch gut für Italien mit Hinblick auf die Europameisterschaft, dass da wenigstens dass da wenigstens einer vorne drin steht, der weiß, was da steht. Ich meine, man muss schon man darf nicht vergessen, dass ein Skamaka diese Saison doch oft verletzt war, lange verletzt war, und trotzdem steht der wettbewerbsübergreifend jetzt bei 16 Toren und 5 Assist. Und allein die letzten Monate zeigen, was der kann. Und davor war er verletzt. Deswegen nur das so nebenbei. Der wird quasi fehlen bei Atalanta. Aber Atalanta ist so offensiv vor allem, ich sage mal, flexibel, dass da kann er quasi ein Lookman, ein Pajalic und wie es alle heißt, natürlich auch gerne mal eine Bude machen.
Absolut, und die schießen auch mehr als 0,4 Tore pro Spiel. Dementsprechend muss da unsere Offensive an dem Tag richtig ackern und richtig zulegen und vielleicht häufiger als dreimal aufs Tor schießen in den 90 Minuten.
Ab wie viel ist eigentlich das Finale?
Das ist am Mittwoch, den, ich glaube, das müsste der 15. sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, ich schaue es ganz kurz nach. Genau, Mittwoch, der 15. Mai, 21 Uhr, im Stadio Olimpico in Roma.
War das eigentlich irgendwann mal schon in den letzten Jahren nicht in Rom? Nee,
es war jetzt immer in Rom, in der Corona, oder? Ich meine, war es nicht in der Corona-Saison in Sassuolo? Auf jeden Fall in der Emilia-Romagna war das in der Corona-Saison. Ohne Zuschauer. Das erinnere ich noch, als wir zuletzt einen Titel da mit Pirlo geholt haben. In der Coppa Italia, im Finale gegen Atalanta Bergamo. Also, vielleicht gutes Omen.
Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann Inter den letzten geholt hat, weil man eigentlich eh fast jedes Jahr holt. Das ist ja dieses Jahr was Besonderes, dass man mal den Vortritt auch anderen Teams lassen.
Ja, wer also, so früh aus der Coppa Italia ausscheidet, hat eben auch Zeit, sich dann auf die Meisterschaft zu konzentrieren. Also von daher gar kein Thema.
Ja, du, wenn es Lautaro zum Elferschießen antreten lässt, dann hast du sowieso schon verloren.
Weil das ja, war ja damals wenn der Rasen Lotti, vibriert der und der Ball dann verspringt. Nicht gemacht, ne? Hat.
Übrigens, es ist ein weiteres Szenario, das sich nie ändert, neben dem, dass hier Max am Kopf steht. Lauti kriegt keine Saison hin, wo er nicht eine massive Torflaute hat. Er steht jetzt gleich bei 9 Spielen in der Serie A, wo er nicht getroffen hat. Das letzte Mal hat er im Februar getroffen. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, die Torjägerkanone ist noch immer... Die ist ihm noch immer gewiss, sagen wir es so. Aber leider Gottes gibt es kontinuierlich die Lauti-Flaute. In jeder Saison. Der hat bombastisch angefangen. Ich möchte jetzt nicht schlecht reden, weil er arbeitet extrem viel fürs Team und er ist auch sehr, 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 sehr wichtig. Und was der presst und was der kämpft und was der tut. Aber trotzdem, irgendwie hat der immer so einen Schalter im Kopf, wo man mal, weiß ich nicht, Reset drücken muss und das dauert dann immer wieder fast 2 Hände voll Spiele, bis der wieder mal das Tor trifft.
Aber das ist es ja.
Witzigerweise habe ich auch zuletzt nachgezählt, weil ich mir dann, bevor sie gegen Sassuolo gespielt haben, habe ich mir auch gedacht, warte mal, wann hat der das letzte Mal getroffen? Das ist schon so lange her, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann. Dann habe ich nachgezählt, ja, 9 Spiele.
Ich glaube aber, das ist ja so der Punkt, warum ihr dann doch immer trotzdem 5 Tore pro Spiel macht und dann auch jetzt schon Meister seid. Auch wenn er selber nicht trifft, reißt er ja die Räume und die Lücken für eben andere Spieler, die Tore schießen können, sei es ein Fratesi, sei es ein Thuram. Davon habt ihr ja genug, die wissen, wo das Tor steht. Und dann stellen sich die Abwehr natürlich auf den Lautaro Martinez ein, weil du sagst, jedes Jahr Anwärter auf die Torjägerkanone. Wenn ihr da aber genug andere Stürmer noch habt, dann und Lautaro Martinez gedeckt ist, im besten Fall gedoppelt, reißen sich natürlich auch die Lücken für den Thuram, der dann ja auch weiß, wo das Tor steht. Im Vergleich zu uns hast du eigentlich nur einen einzigen Stürmer, Vlahovic, wenn du den aus dem Spiel nimmst. Ja, Milik kommt ja dann meistens aber auch erst rein. Wir spielen ja selten mit einem Doppelsturm. Milik wird Juve ja auch verlassen im Sommer. Höchstwahrscheinlich.
Ist es fix?
Nicht fix, aber Juve hat sich wohl ein bisschen mehr von Milik erwartet. Wobei ich sagen muss, man hat ihn als Backup geholt. Ich fand, er war ein sehr solider Backup. Hat auch seine Tore dann gemacht nach Einwechslung. Also ich bin zufrieden mit ihm, würde ihn auch behalten. Aber ich finde, wir müssen auch zurück zum System mit 2 Stürmern. Genau das, wenn die einen Stürmer aus dem Spiel nehmen, wie beispielsweise bei einem Lautaro, dass noch ein anderer da ist, der Tore machen kann, Ein Skamaka würde ich nicht nein sagen. Ich sehe es aber schon kommen, der spielt eine fantastische Europameisterschaft und wir zahlen 70, 80 Millionen und dann trifft er danach nie wieder in seinem Leben. Also mal gucken, was dabei rumkommt. Aber ein Moise Kean beispielsweise kann diese Position ja nicht ausfüllen. Da habt ihr wirklich einen extremen Luxus, wenn ich auch sehe, was ihr von der Bank bringen könnt. Das ist halt auch so ein Punkt. Ich finde, auch bei Leverkusen jetzt in Deutschland, die Meister geworden sind, da wechselt Leverkusen eben dann aktuell einen Hofmann und einen Florian Wirtz ein. Und das sind die Mannschaften, die am Ende auch bei oben stehen, weißt du, die immer noch Qualität nachliefern können, obwohl Qualität das Feld verlässt. Und das ist bei euch einfach auch der Fall. Wenn ihr hinter Thuram und Martinez im Sturm noch Arnautovic und Alexis Sanchez habt, dann ist das in Italien in der Regel genug Tore, um den Scudetto zu gewinnen.
Und wenn halt nichts geht, dann hast du halt einen Hakan, der dir halt jeden Elfmeter reinhaut. Und zwar jeden. Wann hat Hakan das, war das auch eine interessante Statistik, fällt mir gerade so ein. Wann hat Hakan das letzte Mal einen Elfmeter verschossen? Das ist doch schon ewig, ewig her. Also ohne Scheiß, der hat ja in der Saison jeden versenkt. Jeden. Also das ist echt abartig.
Unterhalten wir uns vielleicht auch einmal um ein weiteres Team, wo das vorne mitspielt, aber wo der Trainersessel, ich sage mal, wahrscheinlich wackelt, wo auch, was ich so mitbekomme, von der Grundstimmung her im Fanlager des AC Milan, die meisten Fans da eigentlich gar nicht so traurig wären, wenn ein gewisser Pioli das Team verlässt. Und dann beginnt natürlich das große Tauziehen um einen Erfolgstrainer, nämlich Thiago Motta. Wo ist er dann nächstes Jahr? Geht er zu Juve? Geht er zu Milan? Mit Bologna wieder aller Voraussicht nach vielleicht sogar, oder schaut gut aus, dass er die Champions League Quali schafft. Vielleicht denkt er sich, ich habe mir ein Standing erarbeitet, ich möchte mit dem Team jetzt auch in der Champions League spielen. Vielleicht bleibt er noch ein Jahr. Aber Fakt ist, dass wahrscheinlich auch ein neuer Trainer AC Milan nicht schlecht tun würde. Natürlich gepaart mit einem Stürmer, nachdem Giroud AC Milan jetzt verlässt. Deswegen, also der Transfermarkt im Sommer wird für die Inter-Fans eher langweilig werden, weil die beiden Transfers mit Taremi und Zielinski sind ja quasi schon fix. Dann da überlegt man noch, dass man vielleicht einen Innenverteidiger, einen weiteren holt. Aber sonst wird sie da nicht allzu viel tun bei Inter aller Voraussicht nach. Während bei Juve und bei Milan sich das Trainerkarussell wahrscheinlich drehen wird und dementsprechend natürlich auch nur das Spielermaterial kommen wird.
Ja, Thiago Motta, wirklich für mich die Überraschung der Saison. Ich bin gespannt, wenn wir nach der Spielzeit nochmal die Saisonabschlussfolge machen und nochmal gucken, was wir vor der Saison für die größten Überraschungen und Flops und Tops gehalten haben. Hatte keiner von uns Motta auf dem Schirm. Bologna ist immer so ein Kandidat, auch mal für Überraschungen zu sorgen. Aber vor der Saison hätte keiner von uns die auf den Champions-League-Platz getippt. Spieler sind da über sich hinausgewachsen, auch ein Sirksee. Ist ja auch die große Frage, wo geht der hin? Genau wie bei Motta fallen da die Namen Juve und Milan. Und ich muss eigentlich dazu sagen, ich hätte gerne einen Thiago Motta bei uns. Ich kann mir auch vorstellen, dass Sirksee oder auch andere Bologna-Spieler dahin wechseln werden, wo Motta hinwechselt. So ein bisschen, genau wie auch Florian Wirtz nächstes Jahr dahin wechseln wird, wo Xabi Alonso hingeht, bei Leverkusen. Wahrscheinlich Real Madrid. Aber das würde halt einfach Sinn machen, weil diese Spielphilosophie von Motta bedingt gewisse Spielertypen. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, wenn du dir die mit in dein neues Team holst, um da deine Basis auch aufzubauen. Und ich hätte Bock darauf, dass Motta, der ich glaube sehr gut zu uns passt, von seiner Art her, auch von seinem Spielstil, uns endlich mal aus diesem Trott, aus diesem Unentschieden, knappe Siege-Modus irgendwie rausholt. Ich kann mir aber tatsächlich irgendwie alles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass er zu Juve geht. Da sind die Gespräche wohl auch schon sehr weit. Man hat wohl auch schon mündliche Vereinbarungen getroffen. Also die Terms stehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, aber auch, dass er zu Milan geht. Und es wird mich auch am Ende gar nicht überraschen, wenn er sagt, er hat Bologna in die Champions League geführt, er coacht die auch nächstes Jahr in der Champions League. Von daher würde mich eure Meinung dazu mal interessieren, aber ich kann mir tatsächlich diese drei Szenarien alle gleich gut vorstellen. Und in allen kann ich auch seine Entscheidung verstehen, wieso er Juve, Milan macht oder bei Bologna bleibt. Ist alles legitim.
Also, wie man Juve coachen kann, verstehe ich nicht. Nee, Scherz. Also, wie gesagt, ich stimme dir da auch voll zu, David. Aber wie gesagt, also, wenn ich er wäre und jetzt nicht, weil es Juve oder Milan ist, sondern, weil, wie gesagt, wenn du mit einem Team wie Bologna so einen Meilenstein schaffst, in die Champions League zu kommen. Ich meine, Bologna war ja früher mal relativ erfolgreich. Aber so in der Neuzeit, lass mal die letzten 20, 30 Jahre sein, da ging ja nicht wirklich viel. Und wenn du es mit Bologna schaffst, in die Champions League zu kommen, auch wenn jetzt halt natürlich durch den neuen Modus Platz 5 sogar reicht, aber scheißegal, selbst Platz 5 ist in Italien ein mega Erfolg für Bologna. Dass der dann noch theoretisch für die Champions League reicht, ist halt einfach dann noch, ja, Glück gehabt.
Aktuell steht man sogar auf Platz 4. Also man ist sogar 4 Punkte von Platz 5 ja, entfernt. Also es sieht gerade wirklich sehr, sehr gut auch aus.
Nee, ich wollte es gerade sagen. Wie gesagt, wenn ich eher wäre, weil wie gesagt, der Schritt zu einem großen Team, er läuft ja nicht davon. Man weiß ja, was er kann. Und dieses einmalige Erlebnis, egal ob er nächstes Jahr, weiß ich nicht, dann nur 8. oder 9. mit Bologna wird, das werden die Tifosi niemals vergessen. Und wenn er die noch coacht nächstes Jahr, wie gesagt, das wird nur eine Feier nach dem anderen jeden Spieltag. Ja, also wie gesagt, wenn man mich fragen würde, ich glaube, er bleibt. Ich glaube, er bleibt und will sich dieses Erlebnis geben.
Ich glaube, ganz kurz einmal dazu, du hast es ja vergleichbar mit Alonso und Leverkusen, der ja auch die Möglichkeit hat zu, wer sucht denn gerade alles? Bayern sucht, ne? Liverpool sucht, genau, auch noch ein Ex-Team von ihm, genau wie die Bayern ja auch. Das sind Möglichkeiten, die er jetzt gerade hat, die er ergreifen kann nach einer erfolgreichen Saison, die er aber ausschlägt, mit Leverkusen Champions League nächstes Jahr macht, als amtierender deutscher Meister, eventuell als Doublesieger, eventuell als Invincible, also als Unbesiegbarer, wenn man die Saison tatsächlich ungeschlagen bleibt in der Bundesliga. Das ist zuvor ja auch nur Arsenal dann in der Premier League ja auch damals gelungen. Da ist aber ein kleiner Unterschied für mich. Und zwar, Alonso wird in meinen Augen sehr klar nächstes Jahr zu Real gehen. Real hat momentan noch einen Trainer, mit dem sie zufrieden sind, der aber nur noch ein Jahr machen wird. Also es ist logisch, dass Alonso sagt, ich lehne gerade die großen Angebote von Bayern und Liverpool ab, weil ich weiß, nächstes Jahr nehme ich einen großen Job. Weil Real Madrid...
Hat Ancelotti nicht 2 Jahre verlängert?
Nee, Ancelotti macht noch ein Jahr. So, und jetzt kommt nämlich aber der Knackpunkt bei Motta in meinen Augen. Weder Juve noch Milan sind in ihrer aktuellen Situation mit den Trainern in einer Situation, wo man sagt, okay, man holt sich einen Übergangstrainer und in einem Jahr dann Thiago Motta. Das ist nicht der Fall. Die Trainer, die Milan und Juve jetzt holen und die sie auch brauchen, sind die Trainer, mit denen sie in den nächsten Jahren auch arbeiten wollen. Bedeutet für Motta, jetzt zu diesen Teams gehen oder in einem Jahr darauf hoffen, dass sich eine große Möglichkeit nach Bologna ergibt. Wie Bologna die nächste Saison spielt, wissen wir nicht. Das kann auch eine komplette Seuchensaison sein. Ob dann die großen Clubs aber noch anfragen, ist dann wiederum die Frage. Also er muss sich schon gerade entscheiden, nimmt er nach einer guten Saison direkt das als Sprungbrett? Oder sagt er wie Alonso bei Leverkusen, ey, ich habe uns dahin geführt, ich coach auch nächstes Jahr, was absolut verständlich wäre. Aber ich glaube, im Gegensatz zu Alonso ist es bei Motta ein viel höheres Risiko, weil wir nicht wissen, wie nächstes Jahr wird, mit einer Dreifachbelastung für ein Team wie Bologna. Wir haben es bei Union Berlin gesehen, in Deutschland, dass das gründlich in die Hose gehen kann und man sich im ersten Jahr, wo man Champions League spielt, auch super schnell im Abstiegskampf wiederfinden kann am Ende der Saison. Und das darf Motta nicht passieren, weil dann fragt kein Juve und kein Milan mehr nach.
Ja, gebe ich dir recht. Ich meine, prinzipiell muss man schon sagen, es war jetzt nicht die erste gute Saison von ihm, weil man hat in der vorigen Saison schon gemerkt, dass der echt Ahnung hat, vom Fußball. Das hat er als Spieler immer bewiesen. Und auch, wie man so ein Team coacht. Und die Situation, die hast du recht gut beschrieben. Und zwar ist jetzt nicht Juve und auch nicht Milan wahrscheinlich hinstellen und sagen, ja, machen wir noch mal ein Jahr so lauwarm weiter, wie wir jetzt weitermachen und warten auf Motta. Ich meine, mich würde es freuen. Mich würde es auch freuen, wenn Motta nicht bei Milan oder bei Juve landet. Ich sage das so, wie es ist, weil ich gönne euch den äußerst talentierten jungen
mit
Trainer
Inter-Vergangenheit.
Nicht. Aber mit Inter-Vergangenheit.
Kein Mensch ist perfekt, alles gut. Verzeih ich ihm.
Und deswegen, ja, du, es deutet viel schon darauf hin, dass er im Sommer vielleicht sogar wechselt. Und ich glaube sogar, dass er eher zu Juve wechseln wird als zu Milan.
Ja, und seid mal ganz ehrlich, macht auch mehr Sinn. Er hat zuletzt 4 Unentschieden aus 5 Spielen und davon 3x 0-0. Also mehr Juve-Trainer kann es eigentlich nicht sein, oder? Also
ja, du schon ist Juve doch perfekt.
Machen wir direkt einfach so weiter mit Allegri auf, mach mit Motta weiter. Nein, also ich hätte Motta sehr gerne, weil mir fällt halt auch wenig Alternative ein, ne? Muss ich auch sagen. Also man bekommt in der Trainerdiskussion der Bayern mit, dass es super schwierig ist, gerade einen Trainer zu finden. Ein Zinedine Zidane.
Boah, die kommen ja in ein Fettnäpfchen
vom anderen. Ja, die Bayern-Katastrophe. Aber also ein Zinedine Zidane wird Juve nicht in der aktuellen Situation übernehmen. Ein Zidane wird Juve-Trainer sein, wenn Juve wieder Spieler hat und am Peak steht irgendwo. Dann wird er sie übernehmen, genau wie er es bei Real Madrid getan hat. Dann funktioniert sein System auch. Er ist nicht der Trainer, um was aufzubauen. Ein Motta sehe ich da, um etwas aufzubauen. Vielleicht noch ein De Zerbi sehe ich da, etwas aufzubauen, der aber auch wohl ein etwas schwieriger Charakter sein soll. Aber das sind so die einzigen Namen, die mir einfallen, wo ich sage, mit denen wäre ich nächstes Jahr als Trainer an der Seitenlinie auch happy. Das ist wirklich so. Und Jürgen Klopp war ich auch am Überlegen, aber das ist ja sowieso vom Tisch, der macht ein Sabbatjahr. Und auch für den werden wir nicht ein Jahr Übergang noch machen. Also deswegen, das sind zwei Namen, die mir einfallen und das sieht einfach super mau aus. Und wenn wir Motta nicht bekommen, ich weiß nicht, wen wir dann holen. Und dann nehme ich einfach lieber Motta.
Antonio Conte.
Der geht in meinen Augen zum SSC Neapel.
Ich glaube aber, dass wir Conte nächstes Jahr wieder sehen. Aber die Kiste machen wir jetzt nicht auf. Wir sind komplett aus dem Podcast-Flow raus und deswegen müssen wir jetzt mal eine Pause machen. In der Zwischenzeit google ich kurz in Hakan seine Elfmeter-Statistik und wir hören uns gleich wieder.
Werbung.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Meine lieben Leute, das sind wir wieder, einen wunderschönen. Passt auf, ich habe gegoogelt. Hakan hat insgesamt in seiner Karriere 40 Elfmeter verwandelt und ganze 4 verschossen.
Gegen wen?
Der letzte Verschossene war in der EM-Quali 22-23 am 19.06. gegen Wales. Und auf Ligaebene, was das Spannendere ist, da hat er noch das Trikot von Leverkusen getragen. Und zwar war das am 18.11.2016. Hat er gegen einen gewissen Herrn Peter Gulacsi nicht getroffen. Aber sonst, das ist eine irre Statistik, was der da einen Elfmeter hinknallt.
Also in Italien noch nie einen Elfer verschossen,
sollte,
ne?
Sollte mal Lautaro Martinez eine Extrastunde geben im Elferschießen. Das
aber
wäre vielleicht
dann in Italien noch nie einen Elfer verschossen, wenn ich das richtig sehe dann.
Nein, in Italien noch nie einen Elfer.
Was ich halt auch so faszinierend finde, ist, dass er die nicht so à la Ramos mit diesem oder Lewandowski dieses scheiß Gestolpere und Verzögern macht, sondern er knallt die Dinger ja wirklich stramm und präzise nach oben oder nach unten in die Ecken, also wirklich wortwörtlich unhaltbar und nicht dieses geschissene Gestolpere, wo ich meine Meinung eh verbieten würde. Ich krieg jedes Mal einen Schlaganfall, wenn ich irgend so einen Spasti sehe, der da wirklich so gestolpert anläuft und den dann so hier mit diesem Verzögern, da kriege ich einen Affen. Also ich finde, das sollte man echt verbieten. Oder was ist, kurz mal, was ist eure Meinung bei solchen Elfern? Ich finde, das sollte man verbieten, dieses Verzögern. Das geht mir so auf den Sack.
Ich bin auch kein Fan davon. Also ich bin kein Fan von Simone Sasa. Wir alle erinnern uns.
Gott, ich bin auch kein Fan wirklich, von einem. Wie so Flashbacks, ey, in so einem Vietnam-Kriegsfilm gerade.
Gott, wisst ihr, wo ich das Spiel gesehen habe? Da war ich in Münster auf dem Festival, wo das Spiel war. Da habe ich das gesehen. Das werde ich nie vergessen.
Ja, aber genau das war so ein Elfmeter. Du siehst, wie der Kasperl da anläuft und du weißt, oje, oje, oje. Und das kannst du 10-mal denken, weil das so lang dauert. Und dann verschießt er noch. Deswegen, ich bin auch kein Fan davon. Ich bin ein Fan davon, wenn man sich entscheidet für eine Ecke oder für die Mitte, schießt den Schaf, basta. Deswegen mag ich auch Hakan Elfers sehr, sehr gerne, weil die einfach, auch wenn der Tormann die Ecke hat, die sind so scheiße gut platziert, dass die einfach drin sind. Und in der Serie A hat er 16 Elfmeter geschossen und natürlich alle 16 verwandelt.
Ja, ich habe ja nochmal die Sicht des Torhüters auf dem Elfmeter. Ich muss sagen, ich finde sie auch affig. Ich finde schon gut, dass es mittlerweile ja die Regel gibt, dass der Lauf nicht abgebrochen werden darf. Also du darfst verzögern und stoppen und so weiter, solange die nächste Aktion das Ausführen des Balles ist. Also du kannst jetzt nicht während des Laufens wieder stehen bleiben. Das ist immerhin schon mal weg. Ich finde aber, dass man dem Torhüter bei Elfmetern generell und gerade bei den gestoppten sieht man es einfach immer wieder, wie schwierig das ist, die zu parieren, dass man dem Torhüter auch mehr Spielraum zugesteht. Weil die Regeln für uns sind bei Elfmetern immer strenger geworden. Die musste irgendwie noch einen Fuß da auf der Linie haben. Und wenn du dich zu früh bewegst, dann gibt's direkt eine gelbe Karte im Elfmeterschießen oder im Spiel. Also, und dann wird der Elfer gleich wiederholt, obwohl du ihn Weltklasse irgendwie aus einem Winkel kratzt aus Elfmetern. Macht es noch viel, viel schwerer für uns. Und dementsprechend, wenn Spieler täuschen dürfen und verzögern dürfen und stehen bleiben dürfen, dann soll man es bei uns auch nicht so eng nehmen mit der Linie, meines Erachtens. Man muss es nicht machen, wie im Champions-League-Finale von Liverpool damals gegen Milan, wo der Keeper wirklich bei Pirlos Elfmeter und Shevchenkos Elfer drei Meter schon vor der Linie gesteht, wo er ihn hält. Aber damals gab es die Regel halt auch noch nicht, ne? Aber dass man da dann
entgegenkommt. Das ist mir echt erst irgendwann mal, als ich das auf Insta irgendwo gesehen habe, dass sie das gezeigt haben, ist mir das zum ersten Mal aufgefallen.
Ja, Dudek damals.
Dass der Typ so ewig weit vor der Linie stand.
Weltklasse-Partie gemacht und dadurch, dass es die Regel nicht gab, fantastische Elfmeter gehalten. Also, es war ja erlaubt. Super gemacht.
Ja gut, was war ich da, 16, Alter, da habe ich nicht drauf geachtet. Da habe ich nur gehofft, dass Milan verliert, was ja Gott sei Dank dann passiert ist.
Unglaubliches Spiel.
Eins der besten aller Zeiten, ohne Scheiß. Also, muss
ihr verscherzt
sagen.
Es heute echt also, mit jedem Milanista, alt ne? Genug,
ja, ist mir wurscht, Alter, ehrlich. Also wer da noch nicht alt genug war, um das wirklich live zu sehen und auch mit Verständnis zu sehen, was da passiert, der hat echt was fürs Leben verpasst.
Ja, Max, ganz ehrlich, das ich nehme endlich mal wieder eine Folge mit dir auf.
David hebt
ja,
gerade
wirklich,
die Arme.
Ich schaue dich fassungslos an. Ich war da 5. Also,
ich weiß, da warst du so alt, ja, ein bisschen älter als mein zweitjüngster zu Hause.
Wahnsinn, ey, Wahnsinn, aber dafür gibt es das Internet, ich kann es mir ja real life angucken.
Ja. Viel Spaß.
Hab ich ja schon.
Ich muss aber sagen, ich war damals auch für Milan, weil die einfach zu der Zeit geile Spieler hatten. Ich sowieso in der Regel immer pro Italien bin und die hatten damals einen Crespo, einen Maldini, einen Kaká haben schon gehabt. Also das war schon Pirlo, glaube ich, hat auch damals.
Genau, der hat den Elfer verschossen. Shevchenko hat auch einen verschossen.
Genau.
Ja, geiles Team. Die da im Tor. Weltklasse.
Ja. Sehr, sehr Genio auch.
Bam, genau. Ich war auf jeden Fall damals pro AC Milan, um auch mich dafür zu entschuldigen, wie ich in den Podcast gestartet bin. Ich mag euch eh auch. Nein. Leute, Europa League, wer macht's? Wie schauen wir da aus?
Ich lobe Leverkusen ja schon die ganze Folge.
Ich sage euch mal meine.
Nein, ja, ich halte dagegen. Ja, okay, ja. Also, ich halte dagegen.
Also pass auf, Roma, Leverkusen, ich glaube, der Kass ist gegessen. Also da scheidet also auf jeden Fall die Roma aus, leider Gottes. Gibt auch die Fosi, die da für Leverkusen sind, auch bei uns im Interclub, die da echt zu Leverkusen halten, weil sie A, die Leistung respektieren, B, das Spiel von Alonso mögen und ihnen einfach unter Anführungszeichen die perfekte Saison gönnen. Ich zähle da nicht dazu. Wie vorhin erwähnt, ich bin da eigentlich immer pro Serie A und deswegen habe ich auch zu Roma gehalten, aber ich glaube nicht, dass sie da wirklich im Rückspiel noch eine Chance haben und das 2-0 aufholen können. Wünschen würde ich es ihnen. Ich sehe da ja Atalanta weiter vorne mit einem Scamacca in Überform. Und eines möchte ich aber jetzt schon noch prophezeien, und zwar letztes Jahr hatten wir ja drei italienische Vereine in allen drei Wettbewerben im Finale. Und ich glaube, dieses Jahr macht es zumindest Florenz in der Conference
League. Ja, würde ich mich anschließen. Ich sage Fiorentina in Conference League. Das Finale letztes Jahr verloren, unglücklich. Dieses Jahr wird's was. Weil auch einfach die Konkurrenz im Vergleich zum letzten Jahr nicht so stark ist.
Letztes Jahr, Entschuldigung, war ja bei der Europa League auch der Skandal mit
dem Anspiel. Das war bei der Roma im Finale.
War das nicht das
Finale? Genau, bei der Roma im Finale.
Mit der Roma im Finale, wo Mourinho
dann unten... Das 2-0, das wäre das 2-0 gewesen, wenn es den Elfer gegeben hätte, dann wäre auch der Ausgleich nicht gefallen. Und Mourinho hätte nach der Conference League direkt die Euro League gewonnen und Champions League mit der Roma gemacht und wäre wahrscheinlich heute noch im Amt. Also das ist halt Fußball, ist halt auch manchmal unfair. Aber genau, Florenz macht die Conference League, bin ich bei dir. Und in der Europa League halte ich dagegen. Ich sag, Leverkusen gewinnt nicht die Europa League. Das habe ich schon vor ein paar Wochen einem Mannschaftskollegen gesagt, der ganz groß von Leverkusen geschwärmt hat und sagt, ja, die holen das Triple. Ich sage, nee, die holen die Meisterschaft. Haben sie ja mittlerweile auch getan. Die holen den Pokal. Aber die holen nicht die Europa League. Und zwar sehe ich da einfach Atalanta oder Marseille, wer auch immer da ins Finale kommt, am Ende nochmal über ihn, weil ich glaube, dass für Leverkusen diese ganze Saison einfach sehr, sehr anstrengend war. Und dann noch die Europa League zu gewinnen, nach dem Pokal, das Triple perfekt zu machen, die unbesiegbare Saison zu machen, ich glaube, da scheitert es und da verlässt sie auch das Glück. Und da können die noch in der 96. oder 135. eine Ecke reinköpfen. Das gewinnt Atalanta da Marseille. Ich sehe den Ticken Atalanta noch vorne. Würde mich natürlich freuen, wenn am Ende Europa und Conference League an italienische Teams gehen. Und nächstes Jahr in der Champions League sind wir dann ja auch wieder dabei. Dann geht es vielleicht auch mal wieder nach Italien.
Scheiße, glaubst du auch schon dran.
Ich muss es doch glauben. Ja. Bergamo hat ja bei Marseille das Unentschieden geholt im Hinspiel. Also für mich wäre es ein Fußballwunder, wenn Marseille in Bergamo ins Finale einziehen würde. Also es wäre ein Fußballwunder für mich. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Und Korea macht das entscheidende Tor.
Ich wollte es gerade sagen, oder?
Also für dich wäre es eine Überraschung, wenn Marseille Atalanta schlägt.
Absolut. Also es wäre ein Wunder für mich.
Fußballwunder.
Die spielen so eine scheiß Saison.
Ja, also, gut, aber ich stehe im Halbfinale der Europa League. Also zumindest in dem Wettbewerb.
Ja, aber das... Wen haben die denn bisher rausgehauen? Da war jetzt kein Gegner dabei, wo ich sage, der steht irgendwie auf dem Level von Bergamo oder drüber. Also
Benfica Lissabon.
Deswegen Bergamo ist schon eine andere...
Benfica Lissabon im Viertelfinale rausgehauen.
Ja.
Im Achtelfinale Villarreal, die Europa League vor einigen Jahren auch noch gewonnen hatten.
Aber Villarreal ist auch nicht mehr das Villarreal der letzten Jahre und Benfica auch nicht.
Also, schafft der Donetsk hat man noch geschlagen, Barca geschlagen die Saison schon. Also ich finde es jetzt nicht so schlecht. Also man hat bitte auch eine Europa League Gruppe mit Brighton, Ajax Amsterdam und AEK. Das ist eine solide Europa-League-Saison.
Das ist Europa-League. Das ist
eine solide Europa-League-Saison, wie man es typischerweise kennt.
Ja, solide. Aber Bergamo, ich meine, bei aller Liebe, also wenn Bergamo Liverpool auseinander nimmt, auch wenn sie zu Hause verloren haben, dann kann ich mir am besten nicht, ich will nicht vorstellen, dass das Marseille bei denen schaffen sollte. Aber gut, nichts unmöglich.
Ist ja nur unentschieden, ne? Das war das, Minuten aufs Tor das schießen. Ist das Ding, genau. Es war nur ein 1-1. Also bei Leverkusen-Rom hätte Rom auch Tore machen müssen, teilweise von den Chancen her. Aber 2-0 ist ein Ding, das nimmst du Leverkusen nicht mehr. 1-1 gegen Marseille ist gefährlich. Das kann auch für die Spieler, das war eine Seuchensaison. Die haben aber die Chance, die Europa League zu gewinnen. Die werden sich an diesen Titel klammern. Und das ist das Gefährliche, glaube ich, für Bergamo. Ja.
Burschen, in 3 Tagen sind wir schlauer. In 3 Tagen wissen wir, wer im Finale steht.
Aber ihr wettet auf Leverkusen. Ich wette dann auf Marseille oder Bergamo. Im besten Fall natürlich Atalanta.
Sagen wir so, wenn ich es realistisch einschätze, würde ich sagen Leverkusen. Wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich es Bergamo gönnen.
Das war nicht die Frage, Max. Die Frage war, was du glaubst.
Ja, deswegen sage ich ja. Ja, ich glaube Leverkusen. Leverkusen schafft das wirklich, das unsiegbare Triple. Die packen die 2 Ligaspiele noch und die 2 anderen Pokale nehmen die auch noch mit. Dann werden sie aber die nächsten 100 Jahre nicht mehr Meister. Einmal alles mitnehmen und dann geht gar nichts mehr. Ist ja oft so. Napoli lässt grüßen.
Ja. Gut, meine Herren, ich habe gesagt, wir sliden noch mal ganz kurz in eine Pause rein und dann beschäftigen wir uns mit dem ersten Aufsteiger aus der Serie B und mit dem ersten Absteiger in die Serie B.
Werbung. Werbung Ende.
Ja, meine Herren, fangen wir mit der Serie B an. Parma ist fix. Parma ist fix oben. Parma sehen wir nächstes Jahr wieder in der Serie A. Ich mag's. Ich bin ein Freund von Traditionsvereinen, von großen Vereinen. Ich bin Parma 90er, 2000er. Müssen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden, was das für ein Wunderteam und genau, was das für eine krasse Truppe war. Parma ist fix oben. Salernitana ist fix unten. Ich finde beides cool. Ich sag's euch so, wie es ist. Wem gönnt ihr noch den Aufstieg in die Serie A? Da haben wir ja quasi dann mit einem zweiten Fixplatz natürlich, da bettelt sich noch Como mit Venezia. Da ist noch ein Spiel zu spielen. Aber wenn Como das macht, dann ist einmal fix Como oben und die anderen Teams gehen ja dann in dieses äußerst komplizierte Relegationsmodell der Serie
B. Wo du dann irgendwie doch mal einen Pokal gewinnen kannst?
Ich sag,
so, dass der Meister am Ende und der Dritte den Pokal kriegt, aber nicht der Zweite. der wäre auf die Idee gekommen, ist der Wahnsinn.
Ja, Italien.
Ernsthaft?
Ja, Cagliari hat ja letztes Jahr, ist ja über die Playoffs aufgestiegen, hat nochmal einen Pokal bekommen.
Echt? Habe ich gar nicht
mitgekriegt. Das war irre.
Was für ein Schwachsinn.
Ich habe das dann auch gesehen und dachte, ja, Cagliari mit dem Pokal, also wird U19. Coppa Italia, Giovanile, oder? Also, verrückt. Das ist in Italien ein bisschen seltsam.
Ach doch, das habe ich mit... Ach, das war die A-Mannschaft. Ich dachte, das habe ich mitgekriegt. Ich dachte, das wäre irgendwie irgendeine andere Mannschaft.
Max, du bist bestens vorbereitet für einen CDA-Podcast auf jeden Fall.
Ja, ich natürlich.
Fantastisch.
Venedig. Ja. Ich fände es mit Venedig cool, muss ich sagen.
Aber Como? Ey, es gibt so viel... Bilder bei Instagram von Como mit dem Stadion direkt am Wasser. Wirklich das geilste Wetter.
Hat Venedig auch.
Ja, hat Venedig auch, aber Venedig stinkt im Sommer. Aber in Como war ich noch nicht, kann ich noch nicht sagen. Aber ja, geil. Also kannst
du ein Autogramm von Fabregas holen?
Absolut, ich würde es beiden gönnen.
Und von Ori.
Ich würde es beiden gönnen und sag am Ende, komm, lass Como und Venezia aufsteigen. Ich sag, lass Como direkt aufsteigen, weil Venezia setzt sich in den Playoffs eher durch. Und ich freue mich aber auch, wenn Sampdoria und Palermo in naher Zukunft wieder in die Serie A zurückkehren.
Ich gehe ganz, ganz klar mit Venezia. Hinter Como steht ja ein äußerst, äußerst, äußerst potenter Geldgeber. Die schmeißen jetzt noch nicht so mit der Kohle um sich wie andere Vereine, aber da ist sehr, 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 sehr viel Geld im Spiel. Das ist ein Projekt, das vor, glaube ich, gut 3 Jahren mit viel Geld gestartet worden ist, was auch erfolgreich ist, was funktioniert. Das ist leider Gottes heutzutage so, darüber, glaube ich, braucht man nicht reden. Geld im Fußball funktioniert einfach, deswegen wünsche ich anderen Teams den Aufstieg und hoffe, dass Como das letzte Spiel verliert, Venedig das letzte Spiel gewinnt und somit fix oben ist und die Relegation, die darf sie dann das stärkste Team natürlich ausmachen.
Como spielt gegen Cosenza, die sind auf Platz 10. Venezia spielt gegen Spezia Calcio, die sind auf Platz 15. Also beides eigentlich Gegner, die beide schlagen müssten. Aber wie es dann immer ist, da spielen dann auch viel die Nerven mit bei. Aber Björn, sag mal ganz kurz, du trägst heute eine Jacke von Bari. Bari auf Platz 17. Letztes Jahr beinahe aufgestiegen, im Playoff-Finale an Cagliari dann gescheitert. Und dieses Jahr fast, es ist noch nicht vorbei, sie können noch in die Serie C runter. Was, wie erklärt man sich das?
Das kann man sich nicht erklären. Das ist vor allem im italienischen Fußball sehr oft so, dass kurze Zeit mal wieder sehr gut läuft und dann geht es einmal wieder richtig, richtig runter. Also dann landest du auch gleich einmal in zwei Saisonen, zwei Ligen darunter, unter der Serie A. Ich habe Bari eigentlich immer, ich will Bari in der Serie A sehen. Ich will in das Stadion, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, Wien-Bari hat eine geile Flugverbindung. Mich würde es einfach extrem reizen, die mal, die haben eine extrem geile Fankultur, die auch einmal ganz, ganz oben zu sehen. So motiviert, dass ich mir Serie B-Spiele anschaue und wegen dem runterflieg, war ich ehrlich gesagt noch nicht. Deswegen habe ich ihnen immer den Aufstieg gewünscht. Aber diese Saison, ja, schauen wir mal, dass wir die Serie B halten und dann starten wir mit vorne an in die neue Saison.
Und dann sage ich auch mal, sollen wir mal zu einem Spiel fahren? Hätte ich richtig Bock drauf, vielleicht irgendwie Südtirol. Das ist für uns alle nicht so weit. Für dich am allerwenigsten, Björn. aber dass wir uns dann mal die Jungs auch mal live anschauen. Wenn sie denn die Klasse halten, das ist ja, glaube ich, der entscheidendste Punkt.
Ja, aber dann fliegen wir gleich auf Bari. Ich will ja ins Stadion. Ich will ja die Atmosphäre und ich will ans Meer. Ich will nicht in die Berge.
Du hast genug Berge. Ja, ich komme aus dem Norden. Ich habe hier Flachland. Hier ist gar nichts. Ich habe den Hamburger Berg. Da säufst du aber nur. Da ist relativ wenig mit Wandern. Aber den Leuten fällt das Gehen auch relativ schwer irgendwann am Abend. Also es ist dann ein bisschen doch wie Bergsteigen.
Serie A.
Serie A.
Der erste Absteiger ist fix mit Salernitana. Ich glaube, das war uns eigentlich relativ früh in der Saison schon klar, oder?
Zwei Siege, schon. 24 Niederlagen.
Noch einmal an so eine Wundersaison wie letztes Jahr, dass eben zum Schluss wirklich auf die letzten Millimeter da irgendwie aufwachen und sagen, hey, wir sollten ein bisschen besser spielen, weil sonst steigen wir ab. Ein zweites Mal geht das nicht. Und
das haben wir in der Prognose auch schon gesagt. Genauso, glaube ich, hattest du es auch schon in der Prognose damals gesagt. Noch einmal kriegen sie es nicht hin.
Ja, pass mal auf, man muss sich einfach nur mal geben, dass Salernitana, andersrum muss ich sagen, dass Udine, die auf dem ersten Abstiegsplatz aktuell 3 Spieltage vor Ende sind, doppelt so viele Punkte haben wie der letzte. Also das muss man sich mal geben, wie bescheiden, wenn man es mal nett ausdrücken, Salernitana performt hat in der Saison. Du hast ja immer in jeder Serie-A-Saison irgendwie ein Team, was total richtig abkackt einfach. Wo du denkst, irgendwie haben die zwei linke Füße oder spielen die Tischtennis eigentlich? Also das ist ja echt famos, dass du ein Team hast, was immer richtig abkackt. Wo du denkst so, Alter, dein Ernst? Oder? War doch die letzten Jahre, glaube ich, immer, ne? Als eins richtig, richtig abfällt.
Aber oft ist es halt so, dass das quasi auch ein Aufsteigerteam ist. Und Salernitana war ja kein Aufsteigerteam, ne? Das heißt, die kannten die Serie A-Luft, haben natürlich auch, ich sage einmal, sicherlich einen Schwung gehabt von dem doch sehr, sehr positiven Ende der letzten Saison. Aber den Schwung haben sie definitiv nicht mitnehmen können.
Wenn die runtergehen,
Leute,
wo geht der gute Kandreva dann hin, der immer die verrückten Tore schießt? Hängt er noch ein Jahr in der Serie A dran?
Ich würde es cool finden. Ja. Ich würde es cool finden.
Der irgendwie aus 35 Metern einen rausholt, wo du dir denkst, so, warte mal, ist der Bildschirm hängen geblieben oder ist der wirklich drin? Also, der schießt ja selten eins, aber dann weißt du auf Garantie, wenn er eins schießt, Tor des Monats, auf jeden Fall.
Aber wer steigt denn noch ab? Wir haben noch zwei Spots zur Verfügung, aktuell Udine und Sassuolo auf den. Und das sind beides Teams, wo ich gedacht hätte, nein, die steigen nicht ab. Und die gehören für mich mittlerweile auch irgendwo zum Inventar der Serie A. Die sind einfach jedes Jahr dabei. Die Aufsteiger Frosinone, Lecce machen es besser. Die sind aktuell safe, kann sich aber von Spieltag zu Spieltag gerade ganz schnell ändern. Für mich natürlich Hauptsache Cagliari hält die Klasse. Ich glaube, ich fürchte, dass Sassuolo sich da nicht mehr rauskämpfen kann.
Ich wünsche es mir.
Aber Udine kämpft sich noch raus. Wieso diese Abneigung gegenüber
Sassuolo? Das wünsche ich mir auch.
Was hast du? Hast das du deine Fehde? Hast du bist da mal ausgeraubt worden? Was ist da passiert?
Die rauben uns die Punkte,
ein dickes Buch. Sagen wir so, Sassuolo wurde, es haben sich ja immer ein paar Teams an Sassuolo bedient, größere Teams der Serie A, und irgendwie haben die da vieles mit sich machen lassen, wie eine Straßentierne. Und ich finde auch, dass mir fehlt bei Sassuolo generell, auch wenn die schon jetzt schon länger oben sind, mir fehlt einfach der Charakter. Ich weiß nicht, das ist einfach irgendwie.
Das Hoffenheim
da in Italien. Das ist.
Besser. Nein, Max, das unterschreibe ich dir sofort. Nee. Das unterschreibe ich dir sofort.
Nein, das wird der Mannschaft dann nicht gerecht.
Das habe ich mir schon öfters mal gedacht.
Nur, dass Hoffenheim halt bessere Arbeit
leistet.
Weil
ein bisschen mehr Geld hintersteckt.
Mir fehlt an Sassuolo einfach der Charakter, und deswegen wünsche ich Sassuolo den Abstieg, und deswegen ärgere ich mich auch richtig, dass ausgerechnet Inter der Nudeltruppen 6 Punkte schenkt. Ja,
allein dafür will ich sie nächstes Jahr drin haben.
Das ist, ja. Aber schau, sei froh, dann ist endlich ein Domenico Berardi am Markt.
Der wechselt aber zu euch. Das ist eine
Verschwendung des Todes.
Der wechselt dann aber zu euch. Berardi werde ich, glaube ich, nie wieder in einem Juve-Trikot mehr sehen. Das wird niemals passieren. Das ist die Ente von Jahr für Jahr für Jahr, seit 10 Jahren. Wir haben seit 10 Jahren die Rückkaufoption
gezogen. Aber sicher nicht zu Inter. Der passt ins System. Hundertprozentig nicht Inter. Der passt ins System. Wo sollte er spielen? Der ist defensiv zu schwach, und Stürmer ist auch keiner. Also Inter ist es definitiv nicht.
Bei Juve muss Chiesa gehen für ein Berardi, und das will ich nicht. Das ist mir nicht wert.
Ja, warum? Dann lass Chiesa links und
Berardi rechts. Ja klar, hol Bernardeschi zurück.
Und dann, also
wir wollen uns schon verbessern.
Der hat übrigens ein sehr, sehr geiles Tor geschossen.
Er und Insigne haben in der MLS viel Spaß, aber ich glaube auch, dass sie in der MLS zu den Weltklasse-Spielern gehören und in der Serie A eben einfach nur durchschnittern.
Hundertprozentig. Du brauchst dir nur einen Sebastian Giovinco anschauen. Der hat in seinen 4 Saisonen bei Toronto, glaube ich, jedes Jahr 30 Scorer gemacht.
Giovinco ist aber auch eine absolute Juve- und Parma-Legende hier, ne? Das nicht zu vergessen.
Nichts gegen Giovinco. Nichts gegen Giovinco. Pass auf, zweite Mannschaft. Also, Sassuolo, Papa, braucht man nicht mehr. Und dann würde ich mich entscheiden für Empoli, weil ich doch das Jugendprojekt von Frosinone respektiere, das zu Saisonbeginn gar nicht so schlecht war. Deswegen würde ich mich von Empoli trennen.
Aber das ist, was du möchtest. Sassuolo, ist das auch Empoli. Das, was du glaubst? Also glaubst du auch, dass Empoli in dem verbleibenden Spiel das jetzt nicht mehr hinkriegt? Also sie spielen noch gegen Lazio, haben halt ein Spiel weniger. Die spielen noch gegen Lazio, sie spielen gegen Udine im direkten Duell und gegen die Roma. Das ist das Restprogramm bei Empoli. Udine
hat Lecce, Frosinone und Empoli. Also Udine hat das sicherlich das leichtere Programm. Warum will ich Udine? Weil ich in Udine in 3,5-4 Stunden mit dem Auto bin, die ein wunderschönes, modernes Stadion haben, und das ist für mich mit Abstand das näherste Serie A-Team. Deswegen wünsche ich mir, dass Udine oben bleibt. Das ist purer Egoismus von mir.
Also sagst du, Frosinone soll noch Punkte holen in den letzten 3 Spielen? Okay, perfekt, weil sie spielen als nächstes gegen euch. Finde ich einfach nur witzig dann. Ist ja eh egal.
Wenn die Spiele noch immer so angesoffen sind wie gegen Sassuolo, da war das doch eindeutig die Meisterfeier in den Beinen gemerkt. ein paar Idioten meinen, das ist Verschwörung und so haben wir die Hälfte von Fratese bezahlt. Also da sollten wir mal wieder das Hirn ein bisschen durchlüften und durchspülen, Leute, die das ernsthaft meinen.
Ja, wir haben vor der Folge noch darüber über die große Legende Stefano Sturaro geredet von Juve. Und da kamst du mit dem Satz, dass der ja für, und da gebe ich dir recht, viel zu viel Geld dann zu Genoa gewechselt ist. Und dass er auch irgendwie so Part der Plus Valenza war. Ich sage,
das ist ja nicht meine Meinung, das ist ja Fakt.
Am Fratesi zur Hälfte rüber ist cool.
Wie zur Hälfte?
Du meintest ja gerade, dass da auch gesagt wird beim Fratesi-Wechsel zu Inter.
Ja, da hat man gesagt, dass wir, also die Idioten meinen ja, dass wir Fratesi mit 6 Punkten bezahlen. Ach. Dass wir Sassuolo zweimal gewinnen das lassen. Quatsch. Dass wir Sassuolo zweimal gewinnen lassen und so die
das
Hälfte
ist,
bezahlen.
Das ist ja
also ich meine, also so okay, haben sie okay, denen okay. einbrochen. Also die sind komplett schwindelig. Also,
ja, ob sie das ja, trotzdem nein, rettet, ich glaube nicht mehr.
Übrigens, ich war kurz vor der Podcastaufnahme extrem verblüfft, weil wir eben Sturaro gegoogelt haben. Der Typ ist 31. Ich dachte, ja, der ist 39 und spielt in der Serie C, passt schon. Der tut noch ein bisschen Fußball spielen. Der ist 31. Also ich bin echt schockiert.
Ja, und vor allem, wie der Profifußballer werden konnte, habe ich mich mein Leben lang gefragt. Wie der sich jahrelang bei einem Verein wie Juve halten konnte, habe ich mich immer gefragt.
Und wie Juve für den Idioten 17 Millionen bekommt.
Ja, das war wenigstens noch ein positives Ende.
Also Pauli 3.
Ja, also.
Da läuft irgendwas falsch. Ja. Du eierst bei St. Pauli 3 rum und der andere spielt hier für 17 Mille bei Bergamo, nicht bei Bergamo, bei Genoa und sonst wo.
Ja, das hätte ich auch gekonnt. Also einen Ball stoppen und mich viermal um die eigene Achse in der Champions League drehen, ohne zu wissen, wo der Ball ist. Das hätte ich auch noch gekonnt. Aber ja. Mittlerweile ist er nicht mehr der schlechteste Spieler, den ich in meinem Leben gesehen habe. Der wurde mittlerweile abgelöst von Signore Sandro der letzten Jahre auf jeden Fall.
So, passt auf, Jungs. Jetzt sage ich euch noch, was ich einschätze. Also auf jeden Fall glaube ich auch, dass Sassuolo Gott sei Dank endlich runtergeht. Ich glaube, dass es Frosinone erwischen wird, weil von der guten Saison, die am Ende richtig abschmieren, der Kader jung ist und ich glaube, dass sie die Hosen voll haben. Empoli und Udinese sind zu erfahren und kennen sich da unten, also kennen sich damit aus und der Kader ist auch relativ im Altersdurchschnitt höher und erfahrener. Deswegen glaube ich, dass erstens, weil sie gegen Inter jetzt in der Woche dann verlieren werden, Frosinone, wenn die gegen Inter spielen, glaube ich, dass sich Inter schon wieder zusammenreißen wird jetzt nach der Niederlage, vor allem, weil es eine Niederlage war. Und ja, ich glaube, hoffentlich wird sich Udine retten. Weil erstens, weil ich die mag, auch wenn sie schwarz-weiß sind. Und aber ja, wie gesagt, ich glaube, dass das Alter, also die Erfahrung im Abstiegskampf am Ende siegen wird und dass es Frosinone erwischen wird. Deswegen schätze ich ein.
Gut, deswegen, ich habe gesagt, ja. Udine rettet sich noch raus. Mein Bauchgefühl hätte mir jetzt Empoli gesagt. Ich würde mir fast wünschen, dass Empoli nicht absteigt, einfach nur, weil das beinhaltet, dass man sowohl Lazio als auch noch der Roma Punkte abluchst, was mir als Juventino einfach sehr willkommen wäre. Aber ich glaube tatsächlich, was das Restprogramm angeht, hat es Empoli einfach schwerer. Und es ist wahrscheinlicher, dass sie runtergehen werden. Aber wer weiß, wem am Ende der letzte Spot gehört, das werden wir in den nächsten Wochen erfahren. Genauso oben, was die Champions League Plätze angeht. Und ich glaube.
Caputo wird es richten für Empoli.
Also, und noch eine Sache, wenn man nach unten guckt, ist das eine. Wenn man nach oben guckt mit Qualifikationen für Champions League und Europa, ist das andere. Ich glaube, der größte Gewinner der Reform, dass Italien einen fünften Champions League Platz bekommt, der größte Gewinner dieser Saison ist der SSC Neapel, weil auf einmal stehen die auf Platz 8 auf einem europäischen Platz für die Conference League. Ich glaube, die wissen selber nicht, wie sie da irgendwie hingekommen sind. Wenn Florenz natürlich die Conference League gewinnt und nächstes Jahr Europa spielt, dann ist Napoli fix auch wieder raus. Aber 8. Platz, der mittlerweile für Europa reicht, ist für die Serie A an sich ein großer Gewinn. Und ich glaube...
Naja, ob Conference League für Napoli so ein Gewinn ist, ist wieder das andere.
Europa ist Europa am Ende. Geld haben oder nicht haben. Dann lässt die Jugend eben ran. lässt er die Jugend eben ran in der Conference League, hatten wir ja auch schon besprochen. Aber ich glaube, für oben sieht es ganz gut aus und unten tauschen Udine und Empoli noch die Plätze.
Sehr schön. Gut, meine Herren, es hat mich gefreut, euch nach langer, 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 langer Zeit wiederzusehen. Es freut mich noch mehr, dass wir schon seit ein paar Wochen wissen, dass das geilste Team Italiens den Scudetto dieses Jahr holt. Und dementsprechend verabschiede ich mich von euch. Wir hören uns wieder. Macht's es gut. Tschüss, Baba.
Ja, meine Lieben, nach Wochen haben wir uns mal wieder gesehen. War eine geile Folge. Europa ist interessant. Die Europacup-Plätze in Italien sind noch interessanter. Und wirklich am spannendsten, muss man schon fast sagen, ist wirklich der Abschießkampf. Und ja, und der Aufschießkampf in der Serie B auch. Wir werden berichten. Wir sehen uns. Macht's es gut. Ciao, ciao.
Ich schließe mich den Jungs hier an. Es waren jetzt ein paar anstrengende Wochen bei mir. Ich habe Abschlussprüfungen in der Ausbildung geschrieben, war viel am Lernen, hatte viel Stress und dann blieb der Podcast so ein bisschen auf der Strecke. Das tut mir natürlich auch nochmal besonders weh einfach. Und deswegen ist es einfach umso schöner, wieder mit euch hier zu sitzen, über ein Calcio zu quatschen. Danke auch an euch da draußen für die vielen Nachrichten. Ihr gefragt habt, wann es endlich wieder eine neue Podcast-Folge gibt. Und diese Woche konnten wir euch endlich mal sagen, wir nehmen wieder auf. Das hat mir einfach richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und zum Abschluss möchte ich nochmal eine ganz kleine Werbung schalten. Und zwar, wie Max gerade schon gesagt hat, ich spiele bei St. Pauli 3. Und falls wir Zuschauer haben oder Zuhörer haben aus Hamburg, am 19. Mai spielt eben dieses St. Pauli 3 gegen den HSV im Hamburger Pokalfinale. Da sind heute die Tickets an den Start gegangen. 15 Uhr, 19. Mai, das ist ein Sonntag. Schön im Sommer, es gibt Bier, es gibt Bratwurst. Klassischer Amateurfußball, Hamburger Stadtderby, was will man mehr? Würde mich freuen, wenn man da den einen oder anderen vielleicht von euch sieht. Und sag in diesem Sinne dann auch ciao, ci sentiamo e ciao.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.